Psalm 46. Ein Lied der Korachiter, vorzusingen nach der Weise junge Frauen. Hohe Stimmen ist gemeint. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und seht, schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Es ist nicht mit Sicherheit auszumachen, wann dieser Psalm verfasst worden ist. Es spricht aber sehr viel dafür, seine Abfassung in die Zeit des Königs Hiskia zu setzen und mit den Geschehnissen in jener Zeit zu verbinden. Jerusalem von den Assyrern belagert. Die Gemeinde des Alten Bundes hat diesen Text, diesen Psalm in ihr Liederbuch, in die Sammlung der Korachiten aufgenommen. Das Lied war ein Gebet der Gemeinde. Ein Lied, in dem sie sich wiederfanden, weil es ihre Situation beschrieb und weil sie Gottes Zuspruch erlebten. Menschenwort und Gottes Wort verbanden sich in diesem Psalm. Was ist das für ein Lied, das wir hier vor uns finden? So ein Schutz- und Trutzlied, ein Militärmarsch mit Chingderasabum, ein Lied, mit dem man sich Mut machte, sich gegenseitig aufbaute und gleichzeitig versuchte, den Feind zu demoralisieren. Das ist kein Lied in der Art, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Und dann noch mit der selbst gebastelten Variante hinten dran, lass dich nur nicht unterkriegen. Diese Art von Selbstermunterung kennt die Bibel so nicht. Höchstens in der Form, wie wir sie im Buch 1. Mose finden. Wohlan, lasst uns einen Turm bauen. Unser Psalm gehört zur Gattung der Zionslieder. Die entscheidende Aussage finden wir in den Versen 8 und 12. In einigen Übersetzungen findet ihr sie auch nach Vers 4. Dort gehört wohl diese Wiederholung auch hin. Das entspricht dann dem Aufbau dieses Psalms. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs unser Schutz. Das ist das Thema dieses Psalms. Welcher Art können die Nöte gewesen sein, denen sich die Gemeinde ausgesetzt sah? Das ist wichtig, damit wir nicht voreilig Bibeltexte in Anspruch nehmen, auf uns übertragen und sie damit gegebenenfalls missbrauchen. Bei aller Freude am kernigen Luthertext statt Zuversicht und Stärke heißt es an der Stelle richtig, er ist Zuflucht, Zufluchtsort und Stärke. Gott ein Ort, an den sich der Geängstigte, der Verfolgte, Bedrohte, Bedrückte hinflieht, wo er Geborgenheit findet. Sicher, das wissen wir aus vielen Stellen der Bibel, das kennen wir, das haben wir gelernt. Aber in Zeiten besonderer Not können vertraute Aussagen uns plötzlich fremd werden oder wir erfahren sie ganz neu. Was für eine Situation war es, in der dieser Psalm so entstanden sein mag? Die Assyrer betrieben in der Mitte des 8. Jahrhunderts eine aggressive Expansionspolitik. Wie ein gefräßiges Raubtier walzte sich die assyrische Kriegsmaschinerie durch den palästinensischen Raum und zertrat, vernichtete, was sich ihr in den Weg stellte. Leute wurden bei lebendigem Leibe gehäutet, an Pfählen aufgespießt, Gliedmaßen abgehackt, die Augen ausgestochen. Physische und psychologische Kriegsführung, vertraut schon damals. Das Nordreich war bereits vernichtet, die Bevölkerung zwangsumgesiedelt. Es war, als ob die Erde bebte, die Welt unterginge. Militärisch gesehen, Juda hatte keinerlei Chancen. Da war nichts von menschlicher Sicherheit, auf das man sich stützen und auf die man bauen konnte. Hoffnungslos ausgeliefert, zappelt wie eine Fliege im Netz der Spinne. Man konnte nur noch auf das Ende warten. Wie deprimierend die Geschichte der Gemeinde. Da ist die viel zitierte soziale Schieflage in unserem Land, die sicherlich differenziert zu werden ist. Wie verfahren, wie scheinbar hoffnungslos ist die Situation im Nahen Osten zwischen Israel und den Palästinensern? Wie aussichtslos scheint der Kampf gegen den internationalen Terrorismus? Afghanistan ist ein schreckliches Beispiel dafür. Wie hilflos kommt man sich vor angesichts der Attacken religiöser Fanatiker auf Weihnachtsmärkte oder auf Bahnhöfen? Es macht sich ein fast metaphysisches Gruselgefühl breit und das wird von den Medien auch erfolgreich bedient. Wie schnell kann angesichts einer solchen Situation eine Gemeinde auf innerbetriebliche Frömmigkeit umschalten? Pietistische Gruppierungen haben dafür eine besondere Neigung, den eigenen Seelenfrieden zu pflegen, mit frommen Augenaufschlag gläubig oder sollte man sagen besser ungläubig oder scheingläubig zu bekennen, die große Katastrophe wird Gott schon nicht zulassen. Über das, was Gott zulässt und nicht, bin ich mir nach der Lektüre des Alten Testamentes nicht sicher. Eines habe ich gelernt, diese Verse, darum fürchten wir uns nicht und mögen die Berge zittern und so weiter, wir fürchten uns nicht. Die können schrecklich missverstanden werden. So haben die Beter unseres Psalms diesen Psalm wohl nicht gebetet. Nicht aus einer satten Beschaulichkeit heraus oder einer Scheu vor Problemen des Lebens, sondern vielmehr aus dieser existenziellen, wirklich lebensbedrohlichen Notlage. Im 1. Könige wird die Situation beschrieben und der Gesandte der Assyrer, der höhnt, ihr seid eingeschlossen wie ein Vogel im Käfig. Und die Gemeinde spricht mit Hiskia von einem Tag der Angst, der Not und Strafe. Da ist nichts von nationalistischer, scheingläubiger Überheblichkeit in der Art, wir sind doch das Volk der Übrigen, wir sind doch Gottes Volk. Das Brudervolk im Norden, das ist zu Recht untergegangen. Wir aber sind die Übrigen der Übrigen. Keine Hoffnung auf irgendeinen militärischen Trick, eine Wunderwaffe. Vielleicht hört der Herr dein Gott. So sprechen die Boten Hiskias zu Jesaja. Nackte Angst vor einem übermächtigen Feind. Vor Menschen, die keine Angst haben, vor denen muss man sich fürchten. Die sind zu allem fähig. Die Gemeinde hat Angst. Und sie bekennt ihre Angst. Denn das Meer wütet und wallt. In der Nähe von Jerusalem gibt's kein Meer. Das Meer ist für den nicht zur See fahrenden Israeliten in Begriff eine Metapher für Angst, für Bedrohung, Gefahr. Und Hiskia tut in der Situation das einzig Richtige. Er redet mit Gott über seine Angst, über seine Not und er erhält aus Prophetenmund die göttliche Antwort. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast. Jesaja war ein Gotteswort geschenkt worden. Das konnte er weitergeben. Und das schlug ein. Das hatte Sprengkraft, göttliche Sprengkraft. Und die Gemeinde jubelte. Darum fürchten wir uns nicht. Darum, weil Gott uns ein Wort gegeben hat. Und in die Dunkelheit scheint das Licht der Zuversicht. Es gibt eine Krankheit im Volke Gottes, die ist schlimmer als die schlimmste Seuche. Im Selbstmitleid baden und sich nicht trösten lassen wollen mit dem Trost, den nur er geben kann. So richtig und wahr es ist, dass wir weder voreilig und schon gar nicht billig trösten sollen, weil man sich dadurch am anderen versündigt, weil man ihn nicht ernst nimmt in seiner Not. So wahr ist es aber auch, dass es eine Sünde ist, in der Dunkelheit, in der Klage und Bitterkeit beharren zu wollen. Vielleicht, weil man merkt, wie Wilhelm Busch sagte, dass die Bedauerei auch eine Art von Wonne sei. Martin Luther teilt mit uns seine persönliche Erfahrung. Der böse Geist der Schwermut kann nicht mit Betrübnis und Klagen und sich Ängstigen verjagt werden, sondern allein mit Lob Gottes. Davon wird das Herz fröhlich. Das geschieht nicht frisch, fromm, fröhlich, frei mit eingefärbtem Zweckoptimismus. Das wurzelt im Vertrauen auf ein geschenktes Wort. Jesaja hat seine Glaubensgeschwister nicht angeschrien. Was seid ihr doch für Jammerlappen? Was seid ihr nur für Feiglinge? Schaut doch auf die dicken Mauern Jerusalems. Denkt an die vielen Vorräte, die wir haben, unsere Vergangenheit, was wir erlebt haben alles. Denkt an die unterirdische Wasserzufuhr, die erst kürzlich fertig geworden ist. Nichts davon. Prophet sein, prophetisch reden heißt, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden, ihnen das rechte Wort zu sagen. Nicht Jerusalem ist die sichere Festung, nicht der von Salomo einst so prächtig erbaute Tempel mit den geweihten Geräten. Nicht irgendeine Institution von Menschen gemacht. Keine Generalkonferenz, keine Ansammlung von religiösen Führern mit Bart und Kostüm geben Sicherheit. Der hebräische Text hilft zu einer weiteren Erkenntnis. In der Textaussage hier ist kein Verb vorhanden. Das heißt, es ist keine Zeitform. Wörtlich heißt es da, Gott für uns Zufluchtsort. Das ist etwas Tätiges, Fortwährendes, ewig Andauerndes. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit, so sagt es das Neue Testament. Im Blick auf die Zukunft, da machen wir Christen es uns mitunter leicht. Manche religiösen Führer tun so, als wären sie die Geheimräte Gottes und müssten ihm noch den Erlösungsplan selber erklären, damit Gott ihn versteht. Andererseits haben wir in der Bibel eine Zukunftsschau vor Augen, die wir oft genug vergessen. Wir sind gefangen in unserem Kleinkram, der uns manchmal über den Kopf zu wachsen scheint. Mit Gottes Zukunft vor Augen haben wir die Aufgaben der Gegenwart anzupacken. Als Gemeinde Gottes haben wir in dieser Welt zu dieser Zeit ein deutliches Wort zu sagen, auch den Politikern. Die Kirche soll und muss nicht überall mitmischen, aber sie muss sich dort kräftig einmischen, wenn es darum geht, Gottes Wort und Werte mitzuteilen. Das heißt, heraus aus der frommen, mehr frömmelnden Introvertiertheit. Die Gemeinde ist kein Selbstbetreuungsverein, sondern eine Einrichtung Gottes zum Heil für diese Welt. Noch eine Überlegung. Menschlich gesehen hätte Hiskia klug gehandelt, wenn er sich dem Druck Assurs gebeugt hätte, dem Zeitgeist gefolgt wäre. Aber er vertraute dem Geist der Weissagung, durch Jesaja gesprochen. Und dessen Botschaft war gegenwärtige Wahrheit und lautete, fürchte dich nicht. Rund 100 Jahre später riet Jeremia seinem König Zedekia, sich den Babyloniern zu ergeben und sich nicht auf die Aussage zu verlassen, dass das davidische Königtum und der Tempel Garanten für die Beständigkeit und das Bestehen wären. Das bedeutet, dass man mit einem Gotteswort, ja mit einem Prophetenwort, das man zu konservieren sucht, zugrunde gehen kann. Und ich verweise hier auf den Missbrauch, der auch in unserer Gemeinde nicht selten anzutreffen ist, mit Zitaten von E.G. Weidt und die Arroganz, dies als ein Beweis für Rechtgläubigkeit zu benutzen. Die Gemeinde Jeremias hörte eben nicht auf die gegenwärtige Wahrheit, sondern vertraute einem Wort, das ihnen nicht galt. In den Versen 5 bis 6 heißt es, dass da ein Strom, der Strom mit seinen Kanälen die Stadt Gottes erfreut. Das Heiligtum des Höchsten, so muss es wörtlich heißen. Denn in Jerusalem, da gibt es keinen Fluss. Da gab es nur einen Kanal, durch das das Wasser der Gihonquelle in die Stadt geleitet wurde. Dieser Vers ist in seiner Ausdrucksweise, in seiner Form ein Anklang an den Zustand im Garten Eden mit dem Urstrom, der sich in vier Nebenströme teilt und den Garten, das Land bewässert. Jerusalem, so sagt es der Psalm, ist ein Ort, an den die Dürstenden hingehen können, wo der Durst gestillt wird. Jerusalem, ein Stückchen von Eden. Nicht wegen der altehrwürdigen Gebäude, nicht wegen der Schönheit, sondern weil Gott mittendrin ist. darum fließt dort frisches Wasser. Und von daher kann Luther auch übersetzen, die Stadt Gottes soll fein lustig bleiben. Von der neuen Heimat der Kinder Gottes heißt es, und Gott mitten unter ihnen. Gott ist mittendrin. Darum hat sie Bestand. Ist Gott mitten in der Gemeinde? Ist Gott mitten hier in unserer Gemeinde im Grinde? Wenn Gott mittendrin ist, was wollen dann Assyrer, Babylonier, Zeitgeist oder irgendwelche anderen Mächte? Es ist Gottes Sache. Und wenn es seine Sache ist, dann wird sie auch nicht untergehen. Dann ist es sinnlos, krampfhaft errichtete Bastionen in Form von dogmatischen Aussagen immer mehr zu verfeinern zu wollen und verschärfen zu wollen. Uns hilft weder eine moralische Aufrüstung noch eine wie auch immer geartete Traditionspflege. So hilfreich und nützlich Traditionen und Rückbesinnungen sind. Wer das Grundproblem einer Kirche durch Kostümierung lösen will, der greift in eine Mottenkiste und spielt Theater. Die Gemeinde, eine Kirche, wird einzig und allein gehalten durch eine neue, immer neue vertrauensvolle Hinwendung zu ihm. Das klingt simpel, aber wenn dem so ist, dann mögen Berge einstürzen, Hügel wanken, Wasserfluten über uns hereinbrechen, wie der Psalmdichter sagt. Wir hören seine Stimme, meine Liebe wird nicht von euch weichen und ich bin bei euch alle Tage. Glaubt mir, ich habe die Welt überwunden. Aber wie ist Gott drinnen? Wie ist er in unserer Mitte? Geht es bei uns fein lustig zu, wenn Gemeindeglieder einander beargwöhnen, wie sie denken, glauben und handeln? Wie zwischen Konservativen und Liberalen differenziert wird, wobei man ehrlicherweise verwundert mitunter feststellen muss, dass die Liberalen in manchen Punkten sehr konservativ sind und die Konservativen an anderen wieder liberal. Wir sind eben nicht aus einem Guss. Können wir es aushalten, dass vielleicht noch andere Deutungen von Daniel und Offenbarung möglich sind? Oder kriegen wir da gleich eine Glaubenskrise? Nein, fein lustig wäre das, weiß Gott nicht, sondern ziemlich traurig, weil da nämlich die Angst regiert und Angst kommandiert im gleichen Schritt und Tritt. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Geschwister, das ist nicht der Rüttli-Schwur der Freiheit der Kinder Gottes. Fein lustig, aber könnte es bei uns werden, wenn uns aufginge, Gott ist mittendrin. Darüber staunen und das entdecken, mittendrin im Gottesdienst von 10 und bis nach 12 Uhr. Gott in unseren Heimen, auch wenn es gelegentlich knirscht und Missverständnisse gibt. Gott mittendrin in unserem Leben, auch wenn es gerade krisenhaft ist. Gott mittendrin an deinem Arbeitsplatz, wo der andere vielleicht darauf wartet, dass du einen Fehler machst, damit er deinen Posten übernehmen kann. Gott mittendrin in deiner Arbeitslosigkeit, in deinem Alleinsein, mitten in der Einsamkeit. Gott mittendrin. Das heißt, Mut, einander anzunehmen. Mut zu Veränderungen, zum Wandel. Denn Gott mittendrin Das heißt vielleicht auch, so kann's nicht weitergehen. Wollen wir diesen Gott? Ein Gott, der mittendrin ist und nicht außen vor? Es ist kein anderer Gott. Es ist in keinem anderen Heil. Gott hilft ihr früh am Morgen, heißt es weiter in unserem Psalm. In der Nacht führte man damals keinen Krieg. Die Nacht war unheimlich. Aber als der Morgen damals graute, da hatte Gott sein Werk getan und das assyrische Heer war vernichtet. Eine bange Nacht, da zählen die Stunden anders. Nicht einfach nur nach 60 Minuten. Eine bange Nacht kann lang, sehr lang sein. Stunden des Glücks und der Traurigkeit unterliegen einer relativen Zeitrechnung. Nacht, das ist in der Sprache der Bibel Leid, Gefährdung, Traurigkeit, Verzweiflung. Von der Schar am Ende der Zeit heißt es, sie sind gekommen aus großer Trübsal, aus langer, finsterer Nacht. Luther dichtete, nehmen Sie den Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib. Das ist Nacht. Dieser Psalm ist wie ein Lichtstrahl. Woher nimmt oder nahm die Gemeinde nun diese Zuversicht, die sich in diesem Psalm ausdrückt? Es ist geschenkte Zuversicht. Zuversicht, die sehr wohl auch aus einem Rückblick kam. Rückblick auf die eigene Vergangenheit. Und da war im Besonderen der Auszug aus Ägypten, der Einzug in das verheißene Land. Das war das Wunder. Davon lebte und zehrte man. Darüber konnte man nur staunen. Gott schloss einen Bund mit uns, verbündete sich mit dir und mir. In Vers 7 wird erinnert an das Handeln Gottes, wie Völker tobten, Königreiche wankten. Er ließ seine Stimme erschallen und die Erde zerschmolz. Dass eine Rückbesinnung auf die Vergangenheit falsche Schlussfolgerungen nicht ausschließt, zeigt auch die Geschichte Israels. Einst war ihnen gesagt worden, lasst die Bundeslade vor euch herziehen, um ins gelobte Land hineinzukommen. Und als man es im Kampf gegen die Philister auch versuchte, ging's fürchterlich daneben. Die Bundeslade geriet in die Hände der Feinde. Eine bloße rituelle Wiederholung ist kein Gottesdienst, das ist Götzendienst. Zur Zeit Jeremias hatte man die Bewahrung Jerusalems in jener Zeit von Jesaja im Gedächtnis und meinte fromm zu sein. Hier kann uns nichts passieren. Gott hat damals eingegriffen, er wird und muss es auch wieder tun. Der Herr der Heerscharen ist unser Gott. Dieser Begriff Herr Zebaoth, Herr der Heerscharen, ist ein militärischer Begriff. Und indem man so sprach, versuchte man, über Gott zu verfügen. Das ist Missbrauch Gottes. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz, kann fürchterliche Selbsttäuschung sein. In den Propheten heißt es nicht selten, vielleicht, und das betont die Souveränität Gottes. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Das ist die Verkündigung des Shalom, des Friedens. Friede für Israel, aber nicht einfach, indem die Waffen der Feinde vernichtet werden. Gott nimmt die totale Entmachtung der Feinde vor. Aber verheißen ist nicht ein Gleichgewicht des Schreckens, sondern ein Ende des Schreckens. Und Micha sagt es noch schöner. Schwerter werden zu Pflugscharen. Das ist nicht einfach Abrüstung. Einmottung von Waffen oder Einfrieren der Rüstung wäre Status quo. Aus Kriegsmaschinen werden Geräte, die die Arbeit des Menschen erleichtern. Ist das nicht Utopie? Günther de Bruyne sagte in einem Vortrag einmal, Hoffnungen, die sich als irrig erweisen, pflegt man Illusionen zu nennen. Dass eine Hoffnung sich nicht erfüllt, heißt nicht, dass sie sich nicht noch erfüllen könnte. Das Wort Illusion kommt sehr wahrscheinlich aus dem Lateinischen von dem Verb ludere. Und das bedeutet so viel wie spielen, durchspielen, eine Angelegenheit durchspielen. Das machten die Propheten. Sie träumten die Zukunft Gottes, sie spielten sie durch, um gegen die Resignation anzugehen und gleichzeitig Maßstäbe für das Hier und Jetzt zu setzen. Wir sind leicht geneigt, solche Texte auf die Zukunft nur zu beziehen, und wir entschärfen sie auf diese Weise. Prophetisch reden heißt aber auch, von der Veränderung der Welt durch Gottes Liebe zu träumen und zu helfen, solche Veränderungen zu bewirken. Träume dürfen Wirklichkeit werden. Und ich erinnere an das berühmte Wort von Martin Luther King. I have a dream. Ich träume davon. Und was haben diese Sätze bewirkt? Was für eine Kraft war in diesen prophetischen Worten? Als Christen müssen wir uns engagieren. Es ist beschämend, dass die Weltgemeinschaft außer vielen Resolutionen nicht zu Wege brachte, um die Kriegshandlungen in Syrien zu stoppen. Jetzt soll wieder eine Konferenz stattfinden. Und der Bombenterror im Irak, die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Krieges, steht immer noch. Es ist so beschämend, dass die Weltgemeinschaft an der Stelle nicht imstande ist, erfolgreich zu handeln. Furchtbar, dass Christen weltweit die am stärksten verfolgte Gruppierung ist. Afghanistan zeigt in beschämender Weise, mit Waffengewalt ist kein Frieden herbeizuführen. In den Chefetagen von Politik und Wirtschaft stellt man anscheinend mehr Überlegungen an, wie man den Wiederaufbau finanzieren und dadurch noch mehr Profit machen kann. Waffenexporte haben Vorrang vor Menschenrechten. Das ist pervers. Uns ist es nicht gegeben, auf dieser Erde ein Paradies zu errichten. Der Psalmist und mit ihm wir als Gemeinde erwarten das von Gott. Aber unermüdlich und mit Nachdruck haben wir darauf hinzuweisen, dass Nachbildungen von Waffen keine Kinderspielzeuge sind. Wer mit Spielzeug Krieg spielt, wird es schwer haben, den Krieg nicht als Spiel anzusehen. Die Gemeinde Jesu muss laut und vernehmlich die Botschaft des Friedens verkünden. Gott jedenfalls hasst Kriegsgerät so sehr, dass er gewalttätig wird. Er richtet ein Zerstören der Zerstörer an. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Luther übersetzte, seid stille. Das sind und waren wir als Christen viel zu oft und auch an den falschen Stellen. Richtig übersetzt heißt es vielmehr, lasst ab davon, hört endlich auf mit Kriegsspielerei. Eine Einteilung in gerechte und ungerechte Kriege ist akademischer Natur. Die Gemeinde Jesu muss rufen, lasst ab davon. Sie wird mitunter ein einsamer Rufer sein. Aber hier muss sie sich einmischen, um Gottes und seiner Schöpfung willen. Kinder Gottes können nicht untätig sein in ihrem Streben nach Frieden. Oder verderben uns die Nachrichten nur den Appetit beim Essen, anstatt uns in die Fürbitte zu führen? Wir dürfen, sollten, nein, wir müssen mit Gott um den Frieden kämpfen und dürfen mit ihm den ewigen Frieden erleben. Gott mitten unter ihnen. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs unser Schutz. Das steht, und das steht fester und sicherer als das Amen am Schluss einer Predigt. Warum? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er kam als Gott mit uns, als Immanuel. Was lehrt mich dieses Glaubenslied der alttestamentlichen Gemeinde? Erstens, Vertrauen auf Gott lohnt sich. Und zweitens, Vertrauen auf Gott fordert mich zum Einsatz. Gott mit uns, das gibt uns die Kraft, den Mut und die nötige Gelassenheit der Zukunft der Welt, der Gemeinde und unserer eigenen entgegenzusehen und bewusst in der Gegenwart zu leben. Gott mit uns. Das ist unsere Lebenslage und die der Gemeinde. Gott mit uns, das ist die Weltlage. Gott sei Dank. Amen.